So, jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Der Heinz hat mal das kurz angesprochen. Wir wollen uns heute mal unterhalten über die Meinungsfreiheit. Und die ist im Augenblick einerseits ganz groß im Gespräch und andererseits aber auch ganz hoch im Kurs. Heinz, die Meinungsfreiheit, ist das nicht auch ein Streitpunkt, der vorkommt im Konflikt der Krieg und Konflikt der Kulturen?
Ja, lass mich mal eine kleine Einleitung, gewissermaßen eine Hinführung zu unserem Thema von heute probieren. Die geht ungefähr so. Bei diesem sogenannten Karikaturenstreit, da ist es ziemlich einfach, bei den expliziten Parteigängern der Meinungsfreiheit Heuchelei nachzuweisen. Das haben ja auch viele Leute bemerkt. Diese rechte dänische Zeitung da, die wollte doch nichts für die Meinungsfreiheit tun, sondern die wollte provozieren, und zwar die sogenannten Mitbürger muslimischen Glaubens. Die wollte ein unterstelltes Feindbild abrufen. Das war ihr Anliegen. Und dafür hat sie sich dann unter dem Mantel der Meinungsfreiheit gewissermaßen versteckt. Oder es ist auch sehr wohlfeil zu erkennen, wenn meinetwegen hier bei uns die Welt, also ich meine jetzt dieses Springer-Kampfblatt da, diese Karikaturen da nachgedruckt hat, justament die Welt, also auch so ein rechtslastiges Springer-Kampfblatt, das soll sich jetzt justament um die Meinungsfreiheit Sorgen machen, die ansonsten mit den Linken Schlitten fahren, so gut sie bloß können. Oder hat denn die Welt neulich, als dieser Papst-Hype da gewesen war, erst bei dem Wojtyla selig und dann als doch glatt unser Ratzinger da noch gewählt worden ist. Ja, Menschenskinder, hat da die Welt vielleicht den Katholizismus satirisch behandelt oder so? Die Welt ist doch keine Titanic. Überhaupt, ne? Auch das ist doch sehr auffällig. Solche Blätter und alle, die sich ihnen dann zumindest in dem Punkt Freiheit der Meinung ist doch klasse und geht über alles anschließen, da ist doch total auffällig, die sind doch dafür, die machen sich doch richtig für unsere demokratischen Staatsprinzipien stark. Ja, Menschenskinder, das ist ja eine leichte Übung. Wenn ich für das bin, was eh gilt, da brauche ich übrigens auch keine Meinungsfreiheit dafür. Das ist noch in der schlimmsten und finstersten Diktatur, ist das wohl erlaubt und wohl gelitten, wenn ich die Freiheit des Wortes dafür verwende, dafür zu sein. Oder noch ein Merker, den ich gerne setzen möchte, ist der. Auch das ist ziemlich leicht zu haben, die Meinungsfreiheit, zu bemerken, dass die Meinungsfreiheit sehr bald an ihre Schranken stößt. Meinungsfreiheit als demokratisches Prinzip ist mit gesetzlichen Schranken versehen, mit gesetzlichen Auflagen. Also der Gesetzgeber behält sich vor und tut das dann auch, von wegen jede Meinung frei äußern zu lassen. Es gibt ganze Strafrechtsparagraphen, die die Äußerung von gewissen Meinungen unter Strafe stellen. Also die Schranke, die scheint zu der Freiheit der Meinung mit dazuzugehören. So, jetzt bloß, wir sind heute unbescheiden. Wir sind heute nicht so bescheiden, die Heuchelei der Meinungsfreiheit aufzuspießen. Wir sind auch nicht so bescheiden, auf den Schranken der Meinungsfreiheit herumzureiten. Nein, wir wollen uns heute anlegen mit der Freiheit selber, mit dem Recht auf Meinungsfreiheit. Und zwar, weil wir der Auffassung sind, da gibt's so einiges dran festzuhalten, klarzustellen.
Heinz, da kommt jetzt also meine Frage nochmal. Du sagst, du weißt, dass mit der Meinungsfreiheit heuchlerisch umgegangen wird. Also es gibt Leute, die benutzen das für ganz andere Zwecke. Du weißt auch, dass die Meinungsfreiheit hier im demokratischen Staat beschränkt wird, dass da schnell jemand was dagegen hat. Das sind aber alles nicht die Punkte, wo du sagen würdest, das macht dich, und jetzt ist das schon die erste Frage, zum Gegner der Meinungsfreiheit. Vielleicht bist du ein Gegner der Meinungsfreiheit oder was hast du an der Meinungsfreiheit dann auszusetzen?
Ich will als erstes mal gewissermaßen einen Warentest von dieser wunderbaren Ware da anleiern. Wenn es die Stiftung Warentest schon mal wieder versäumt, sowas zu tun, dann bleibt's wohl wieder an uns hängen. Also bitte sehr, ich will jetzt die Freiheit der Meinung benutzen, um etwas ganz Bestimmtes zu sagen. Das ist schon gleich der erste Merker, den ich setzen will. Der geht so. Kein Mensch, der bei Trost ist, der hat eine Meinung und äußert sie, weil er die Freiheit dazu hat oder um diese Freiheit wahrzunehmen. Man meint etwas, weil man der Auffassung ist, ein theoretisches Urteil zu besitzen über wichtige Sachverhalte, wo es der Menschheit besser täte, wenn sie diese Meinung zur Kenntnis nimmt und am Ende vielleicht teilt. Oder auch das theoretische Urteil, das steht auf der anderen Seite für praktische Interessen, die man hat, die in der Gesellschaft wichtig sind, ihren Platz haben oder zumindest haben sollten, eventuell mit anderen Interessen kollidieren. Also es geht darum, wer eine Meinung hat, dem geht es um den Inhalt dieser Meinung. Er ist der Auffassung, was er für theoretische Urteile über Sachverhalte weiß, und die praktischen Interessen, für die er einsteht, die bringen's.
Heinz, jetzt will ich diesen Weg mal mitgehen, das finde ich eine gute Idee. Wir machen also eine Art Stiftung Warentest und beschreiben mal, was das überhaupt ist, Meinungsfreiheit. Und das war das, glaube ich, worauf du zuerst hinaus wolltest. Also du sagst, eine Meinung haben, das ist eigentlich irgendwie gar nicht der Punkt. Natürlich hat jeder irgendwas und will irgendwas. Sondern die zu äußern, das macht man nicht, weil man sie äußern darf, sondern weil man was will mit der Meinung in der Welt. Habe ich dich da richtig verstanden? Also man hat was vor, man sagt etwas, man hat diese Meinung, weil man mit dieser Meinung was zum Ausdruck bringen will, was einem wichtig ist.
Und ja, vielleicht kann ich die Klärung noch anfügen. Es geht dabei halt um Angelegenheiten, die einem wirklich wichtig sind und von denen man auch begründeterweise der Auffassung ist, dass die für alle anderen auch wichtig sind. Also es geht, wenn ich sage, beim theoretischen Urteilen, dem Inhalt der Meinung, geht es mir jetzt nicht um irgendwelche Geschmacksurteile, wo es wirklich nicht drauf ankommt. Also es geht mir nicht um Aussagen des Typus, ich mag Gelb lieber als Blau oder so. Das ist ja keine Aussage über Gelb oder Blau, sondern das ist eine Aussage über mich, nämlich mir ist Gelb lieber als Blau. Darüber soll es also jetzt nicht gehen, sondern es soll darüber gehen, was den Leuten wirklich wichtig ist.
Genau, also keine Geschmacksurteile sind jetzt Inhalt der Meinung, sondern wir schauen uns an, was die Leute jetzt, ich sag mal, über die Welt denken. Und dennoch, es gibt bei uns dieses Bedürfnis nach einer Meinungsfreiheit. Wo kommt es denn dann her?
Lass mich gerade eben nochmal den letzten Unterschied dahingehend fortsetzen. Gerade eben diese heftige, engagierte Debatte über Meinungsfreiheit oder ob man die Moslems nicht provozieren darf und religiöse Gefühle achten muss und ob man daran an der Meinungsfreiheit nicht ganze Staatsformen und Systeme unterscheiden können soll, das ist ein schöner Beleg dafür, für das, was ich gemeint habe. Jedem, der eine Meinung hat, ist der Inhalt der Meinung wichtig. Da streiten die Leute dann höchst engagiert darüber. Und jedem, der sich da zu Wort meldet, dem kommt es doch darauf an, dass seine Zuhörer sich seiner Auffassung anschließen. Und gerade bei den Verfechtern der Meinungsfreiheit, die kommen da leicht in so ein kleines Dilemma, weil die sagen, Meinungsfreiheit, 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 zur Meinungsfreiheit, dass die sein muss, da kann es doch keine zwei Meinungen geben. Naja, also aufgepasst, Meinung zu sagen und und es dann so fortzusetzen, was ich meine, da könnte das Gegenteil genauso richtig sein. Das passt im Leben nicht zusammen. Und das belegen jetzt die Verfechter der Meinungsfreiheit in diesem Meinungsstreit.
In dem Meinungsstreit geht es nämlich eben tatsächlich darum, welche Kultur die richtige oder welche die falsche ist. Da wird ja, dieser Streit will ja gerade behaupten, die muslimische Kultur, der fehlt diese Meinungsfreiheit, was sie dann zu einer minderen Kultur macht. Also wir gehen jetzt davon aus, dass wenn wir Meinungsfreiheit sagen, meinen wir nicht Geschmacksurteile, sondern wir meinen Urteile über die Welt und da kann man tatsächlich drüber streiten. Heinz, ich habe dich eben nochmal gefragt, ich möchte es nochmal wiederholen. Trotzdem wird Meinungsfreiheit hier so hochgehalten, also die Freiheit, es zu dürfen, es sagen zu dürfen.
Wo das herkommt, ja. Ja, du hast mir es ja schon dankenswerterweise so mundgerecht hin formuliert. Die Freiheit, es zu dürfen, das ist etwas anderes als der Inhalt einer geäußerten Meinung. Da wird der Inhalt einer geäußerten Meinung verschoben, und zwar in Richtung darauf, ob sie erlaubt ist oder nicht. Naja, aufgepasst an der Stelle, kann ich nur sagen. Da wird der Inhalt einer Auffassung und ihre Bereitschaft, sich zu streiten, andere zu widerlegen, sich widerlegen zu lassen, dieser Inhalt einer Meinung, die auf praktische Gültigkeit aus ist, die wird verschoben zu nichts weniger als einer Frage des Dürfens. Also, mit anderen Worten, einer Gewaltfrage. Denn ob man etwas darf oder nicht, das unterstellt ja wohl einen höheren Schiedsrichter, einen Lizenzgeber, der sagt, was man darf und was man nicht darf. Der Übergang, der ist übrigens wirklich jedem total geläufig, gerade bei diesem Karikaturenstreit. Du hast ja auch schon gerade wieder darauf aufmerksam gemacht. Da werden doch allen Ernstes an dieser Frage der Erlaubnis von Meinungen oder der vorenthaltenen Erlaubnis von Meinungen werden doch allen Ernstes Staatsformen dran unterschieden und befürwortet oder abgelehnt. Also mit anderen Worten, der Übergang auf die Freiheit der Meinung ist doch allen Ernstes eine Gewaltfrage. Ich kann es auch so rum nochmal sagen. In diesem unseren Laden, der Meinung erlaubt oder Meinungsäußerung erlaubt, naja, da ist es auch keine Selbstverständlichkeit, dass einer was denkt und das dann sagt und drüber streitet oder so, sondern da ist es eine Frage der Erlaubnis, die auch vorenthalten werden kann. Oder noch anders gesagt, es ist in diesem unserem demokratischen Laden, es ist allen Ernstes eine Frage der Herrschaft und der Herrschaftsform. Ob sowas passiert wie, ich treffe einen Menschen, der sagt, ich habe neulich meine Meinung geändert und bin jetzt der Meinung, 2 und 2 ist 5. Dann sage ich zu ihm, hey, guter Mann, überleg dir das nochmal, lass uns das miteinander nochmal durchgehen. 1 und 1 ist doch auch 2, wie sollen da 2 und 2 dann 5 sein? Nein, so ein Dialog, den ich mir jetzt gerade ausgedacht habe, der ist in demokratischen Verhältnissen, die auf ihre Herrschaftsfreiheit so stolz sind, ist so ein Dialog allen Ernstes eine Frage der Gewährung, eine Frage der Herrschaft, die dann umgekehrt, wenn sie die Freiheit der Meinung gewährt, auch die Freiheit zum letzten Irrationalismus gewährt.
Vielen Dank, Heinz. Also jetzt lerne ich die Teilnahme an diesem tollen Ding Meinungsfreiheit, die wird mir sozusagen von oben von der Herrschaft gewährt. Das ist gar nicht irgendwie eine Eigenschaft, die ich habe. Es wäre auch komisch, das hast du vorhin gesagt, ja, wer sollte mir denn auch den Mund verbieten? Aber offensichtlich ist es so, dass man hier quasi erstmal die Erlaubnis bekommt, etwas meinen zu dürfen. Frank, an dich die Frage. Was ist denn das für ein Standpunkt, der dazu zu Tage kommt, dieser Standpunkt, ich sage jetzt mal, der Herrschaft oder der Regierung, mir das Meinen zu erlauben? Also zunächst mal würde ich sagen, das ist ein bisschen eigenartig.
Ja, das muss man ein bisschen untersuchen, der Standpunkt, der da zum Tragen kommt. Erstmal fällt mir jetzt überhaupt daran auf, an dem bisher Gesagten, auch an diesem Streit, der im Gefolge dieser Karikaturveröffentlichung da weltweit losging, ne? Da der Wert Meinungsfreiheit, wenn ich der Analyse von Heinzel folge, der Wert Meinungsfreiheit unterstellt also, dass man zunächst mal die ganze Sache aus der Optik dieses höchsten Aufpassers, dieser Ordnungsmacht sich anguckt, die also überhaupt Rechte erteilt oder entzieht, die zuteilt, was einer darf und was er nicht darf. So, und jetzt als ein solcher herrschaftlicher Tatbestand macht die Frage ja sehr viel Sinn. Ja, was soll das überhaupt erstmal? Was steckt da drin? Da kann man als erstes dran festhalten, überhaupt die erste Setzung und die bindende Prämisse für alle, die sich dann für die Verkehrsformen der Bürger untereinander, wenn sie sich da eben mal auseinandersetzen können sollen, wie es in der Öffentlichkeit zuzugehen hat. Das erste ist, dass alle Meinungen, dafür stand ja das Beispiel schon von 2 und 2 ist 5, respektive 4 oder was, alle Meinungen gelten einander gleich. Die können noch so irrational, die können noch so vernünftig, sie können irgendwas dazwischen sein. Alle Meinungen gelten einander gleich, sind also gleichgültig. Das heißt, auf das Beispiel zurückgegangen oder nochmal darauf verwiesen einfach, es wird von jedem Inhalt, von jedem Urteil, von dem zugrunde liegenden Anliegen vielleicht, von dem Interesse, was sich da urteilt, wird komplett abstrahiert und es wird gesagt, das sind doch alles hier dann irgendwie geltende Meinungen.
Frank, also wenn wir jetzt bei dem Beispiel vom Heinz bleiben, 1 und 1 ist 2, 2 und 2 ist 4 und der andere sagt, 2 und 2 ist aber 5. Das gilt sozusagen gleich viel. Also die Bedingung, dass ich so einen Streit überhaupt führen darf, ist das die, den darf ich nur dann führen, wenn mir das im Grunde fast egal ist, was dabei rauskommt, weil ja am Ende sowieso nicht entschieden wird, ob 2 und 2 4 oder 2 und 2 5 ist, sondern das gilt, wie du sagst, gleich viel. Es ist sozusagen gleichgültig.
Wenn es nicht entschieden wird, das gefällt mir schon mal, das gefällt mir schon sehr gut, deine Ausdrucksweise. Ja, dass es mir egal ist, wir haben ja gesagt, der Ausgangspunkt eigentlich erstmal bei den Sachen, die wichtig sind, bei den Anliegen, die entweder mir bedeutsam sind, von denen ich auch meine, die gehen andere etwas an, ist ja erstmal irgendwie ist es nicht egal. Aber was du sagst, es wird nicht entschieden, das steckt allemal drin. Darüber, dass die politische Macht festlegt, dass alle Meinungen zu gelten haben, die sie zulässt. Und zwar so, dass sie jede andere erstmal respektieren müssen, anerkennen müssen, liegt da ganz, ganz klar drin. Da ist nicht zu entscheiden, welches das theoretisch richtige Urteil erstens ist. Und zweitens, genauso wichtig, wenn man doch ein theoretisches richtiges Urteil hat, kann man auch sagen, da müssen doch auch praktische Konsequenzen draus folgen. Ja? Also das alles ganz klar, hast du ganz richtig aufgenommen, ist da folgerichtig erstmal mitgesetzt. Um das mal an einem Beispiel klar zu machen. Es kann sich jemand hinstellen, ne? Einer aus dem Heer der abhängig Beschäftigten, und kann sagen, ja, verdammte Axt, jetzt bin ich wieder entlassen. Ne? Aber Kapitalisten, ich bin der Meinung, eure Aufgabe, eure soziale Verantwortung ist das, ihr müsst hier doch mal bitteschön Arbeitsplätze schaffen. Ja, bloß diese Meinung ist ebenso gut wie die des Kapitalisten, der sagt, ja, gern. aber dann müsst ihr endlich mal aufhören, wie die Made im Speck leben zu wollen, und müsst hier mal endlich was leisten, 48 Stunden pro Woche, und müsst endlich mal von dem Lebensstandard hier runterkommen und müsst euch auf rumänische Lohnverhältnisse einstellen, dann aber gern, dann richtig Arbeitsplätze ein. Das sind zwei Standpunkte, die sich ziemlich ausschließen, die einen Gegensatz zueinander, also in sich tragen. Und dennoch, beides ist erstmal klar, beides sind gültige Meinungen, die man öffentlich machen kann und die in der einen oder anderen, meist höflicheren Form, als ich das jetzt gemacht habe, auch tagtäglich öffentlich gemacht werden.
Frank, jetzt sprichst du auf einen Dialog an, den es ja tatsächlich gibt in dieser Welt. Also es gibt tatsächlich Leute, die sagen, ich verdiene zu wenig, ich möchte, also wir haben toll gerade Streiks, da sind ja Leute unterwegs, die ihre Meinung kundtun, ich will mehr Lohn. Und es gibt auch noch die Unternehmer, die dann dagegen halten, beziehungsweise im Augenblick sind sogar die Länder. Jedenfalls, du nimmst Bezug auf einen Streit, den es gibt tatsächlich. Wenn ich dich aber jetzt richtig verstanden habe, ist doch Meinungsfreiheit, damit ist doch gar nicht so eine Art von Diskurs oder Disput oder Streit gemeint, sondern wenn du doch sagst, alle Meinungen gelten gleich viel, dann kommt es doch gar nicht zu so einer Auseinandersetzung, was ist denn jetzt, wie halten wir es jetzt zum Beispiel mit dem Lohn? Also so eine Art Streit darf doch daran gar nicht geführt werden, oder habe ich dich da falsch verstanden?
Du hast mich insofern falsch verstanden, als in der Tat, jetzt haben wir ja vorher die Prämisse, wie kommen Meinungen hier vor, mal gesagt. Nämlich jeder, ich kann es so rum ausdrücken, jeder muss die andere Person anerkennen als, das ist halt deine Meinung und wenn du sie hast, dann ist das deine Freiheit, an die muss ich mich halten. Da kann ich nichts gegen tun. Umgekehrt musst du mich anerkennen. Nicht in dem Inhalt. Das ist die Differenz gerade, die jetzt wichtig ist, ne, wegen deiner Nachfrage. Nicht in dem Inhalt, nicht in dem zugrunde liegenden Interesse und in dem Urteil, ne, oder eben in den praktischen Konsequenzen. Da gilt eben, das ist überhaupt völlig ausgeblendet, das ist abgetrennt, sondern Meinung heißt eben, die Personen müssen sich formell anerkennen, und sie tun es auch mit Begeisterung, als Inhaber, als Träger von Meinungen, so dass auch eben wie in dem Beispiel unvereinbare, gegensätzliche Interessen erstmal sich wechselseitig anerkennen müssen als, naja, okay, du bist halt auch Träger einer Meinung. Und insofern kommt dieser Streit andauernd vor und soll auch vorkommen, als einer, der komplett so gemeint ist, dass man das doch wohl mal wird gesagt haben dürfen, dass man dafür auch für sich mal, also diese Meinung auch mal kundtun kann, um andere zu überzeugen. Aber daraus hat nichts zu folgen. Das hat erstmal praktisch irrelevant zu sein. Das hat folgenlos zu bleiben. Und jetzt, das ist doch der Hammer. Nochmal an dem Beispiel, wie sich da so ein abhängig Beschäftigter, ein Arbeiter, ein Unternehmer gegenüberstehen. Die haben sich in ihren gegensätzlichen Interessen zu respektieren, anzuerkennen. Das heißt, die sind darauf festgelegt, den inneren Frieden sozusagen immer beizubehalten, egal wie gegensätzlich ihre Standpunkte sind. Und dazu dürfen sie sich dann eben eine Meinung über die Sache und vom jeweils anderen halten, die darauf verpflichtet ist, dass sie sich von jeder praktischen Relevanz komplett trennt, weil nur dann ist sie gebilligt, nur dann ist sie staatlicherseits erlaubt und so geht eben dann die Freiheit des Meinens.
Jetzt, also darauf wollte ich hinaus, der Streit zum Beispiel um die Lohnsumme, wenn der auf der Meinungsebene ausgetragen wird, dann heißt es doch, da wird nichts entschieden, sondern der eine sagt halt, er muss hoch, der andere sagt halt, er muss runter. Also offensichtlich wird er auf der Meinungsebene dann auch nicht entschieden. Du sagtest doch vorhin, das ist so eine Art Aufpasserstandpunkt, den da der Staat mir gewährt, wenn er mir Meinungsfreiheit gewährt. Wenn das aber die Bedingung dafür ist, dass ich meinen darf, nämlich ich erkenne erstmal an, dass der andere eine andere Meinung hat und die kann auch ganz entgegengesetzt dem sein, was ich meine. Wenn das die Bedingung ist, ich glaube, ich habe dich richtig verstanden, dann hat doch der Streit, der auf dieser Ebene ausgetragen wird, überhaupt keine Folgen mehr.
Der hat keine praktischen Folgen als, sag ich mal, als irgendwie das Bestimmende dafür, was jetzt in den, sag ich mal, gesellschaftlichen Anliegen, sagen wir es mal so ganz formell und ganz allgemein, ja, was in den Sachen, die alle angehen, irgendwie, was da Praxis werden soll, ja. Also, die können sich nicht hinsetzen, streiten, Vorhin war es das absurde Beispiel, 2 und 2 ist 4 oder 5. Ne? Da können sich vielleicht auch noch zwei einigen, weil der Heinzel kann sehr überzeugend sein. Aber der Punkt, dass wirklich über gesellschaftlich gültige Interessen von den Leuten gestritten würde, um daraus praktische Konsequenzen zu ziehen, das ist natürlich komplett ausgeschlossen, sondern umgekehrt. Von der Macht, die ihnen gewährt, dass sie sich eine Meinung halten dürfen über die Verhältnisse. Die Meinung, die notwendig heißt, da kann praktisch nie etwas draus folgen, wird also selbst festgelegt, woran die Leute sich praktisch zu halten haben, welches Interesse gesellschaftlich zum Zug kommt und mit welcher Macht es ausgestattet ist. Also um es deutlich zu machen, solche Argumente werden bei jedem Lohnstreit sicher irgendwie hin und her gehen. Keine Frage. Nur, wir wissen ganz klar, da gibt es eine ganz abhängige Seite, die muss nämlich von einer Summe, die sie sich durch abhängige Beschäftigung verdient, leben. Die muss von diesem Lohn leben, die ist darauf angewiesen, dass die andere sie zur Arbeit zulassen. Damit hat die gesellschaftlich eine nicht ganz unerhebliche Macht in den Händen, ihr Interesse zu setzen und durchzusetzen, weil die andere Seite erpressbar ist gegenüber ihren Forderungen. Und diese Macht hat sie eben auch nicht einfach so, die fällt nicht vom Himmel, sondern das verfügt der Staat eben darin, dass er sagt, naja, alle haben sich hier um ein Geld zu kümmern und da muss man das Privateigentum respektieren und unter diesen Prämissen wird der gesellschaftliche Verkehr losgelassen. Also noch als letzten Satz zu deiner Frage, ne? Wenn Meinungsfreiheit also heißt, jedes Urteil, Anliegen, Interesse hat praktisch folgenlos zu sein, dann ist es eine zugelassene Meinung. Dann können auch nie mehr die Leute selbst die Bestimmer und Festleger darüber sein, was in der Gesellschaft gelten soll. Dann ist klar, dann gilt nur noch eine Meinung, nämlich die der politischen Macht, die die Leute festlegt. Und das ist dann ganz klar, das ist dann keine Sache mehr der Meinung, sondern das ist eben eine Sache von der überlegenen Gewalt und der Unterwerfung, die sie praktisch erzwingt und mit Rechten und Pflichten dann den Bürgern zum Dienst macht.
Vielen Dank, Frank. Also, jetzt lerne ich, die Frage der Meinung ist eine Frage der Gewalt, das hast du vorhin schon gesagt, Heinz, und ich lerne sogar auch noch, wenn die Diskurse, die daraus folgen, wenn diese Diskurse folgenlos bleiben in der Welt und wenn, so wie der Frank es sagt, wenn dann die Inhalte dieser Diskurse woanders ausgetragen werden, nämlich nicht mehr in Disputen, in Auseinandersetzungen, sondern woanders entschieden wird, dann ist es schon wieder eine Frage der Macht. Und dann ist es, wie der Frank sagt, eben die Macht, die Staatsmacht, die Staatsgewalt, die entscheidet, was tatsächlich durchgesetzt wird. Das erinnert mich aber an, ich will mal sagen, einen kleinen Fortschritt, den das doch mit sich bringt. Also vor gar nicht allzu langer Zeit, da war es eben so, dass die Staatsmacht den Leuten auch noch vorgeschrieben hat, welche Religion sie zu dienen haben. Mit der Meinungsfreiheit, Heinz, ist das doch aus der Welt geschafft. Also wir sind jetzt frei, sozusagen zu meinen.
Ja, also machen wir halt den wahren Test an der Stelle weiter. Aufgepasst, das ist immer, also mir kommt das immer leicht verdächtig vor, wenn sich eine gegenwärtige Sache, eine gegenwärtige Institution, wenn die für sich selber Reklame macht mit einem Vergleich, und zwar beliebterweise mit einem Vergleich mit der Vergangenheit, also in dem Falle mit dem Mittelalter, ne? Da hast du ja drauf angespielt. Die Meinungsfreiheit ist darin großartig, dass sie die Verhältnisse des Mittelalters überwunden hat. Also dass sie welche Verhältnisse überwunden hat? Verhältnisse, in denen die Herrschaft von sich sagt, ich bin von Gottes Gnaden, Schnauzebaby. Oder das korrespondiert dann mit gesellschaftlichen Verhältnissen, die sind so beschaffen, auch da schreibt die politische Herrschaft gewissermaßen die Interessen vor, die in der Gesellschaft gelten sollen und wie sie gelten sollen. Da gibt es dann die Standesinteressen und da sagt die politische Herrschaft, hey, du bist Bauer, also bauerst du. Du bist Ritter, also ritterst du. Du bist Schreiner, also schreinerst du in deiner Handwerkszunft und so weiter und so zu. Und es ist nichts mit dieser wunderhübschen marktwirtschaftlichen Freiheit, vom Tellerwäscher zum Millionär aufzusteigen. Das ist der Vergleich ausgeführt. Also noch einmal aufgepasst, die Großartigkeit von heutigen Verhältnissen, die hat offensichtlich für sich selber gar nicht groß was weiteres aufzubieten als den Vergleich mit unguten Verhältnissen von neulich. Nochmal, wenn mir jemand das Fleisch schmackhaft macht, mit dem Vergleich zum Gammelfleisch, dass es keines ist, ja, bin ich immer dafür, da sollte man hellhörig werden.
Also Heinz, gut, das habe ich jetzt verstanden. Der Vergleich mit was Negativem, ja, was kann dabei rauskommen? Die eine Sache ist gut. Das ist ein billiges Ding, das kann man leicht haben. Dennoch hat es zur Folge gehabt, also mittlerweile dürfen wir eben meinen. Das ist ja irgendwie schon, ich will mal sagen, so eine Art kleiner Fortschritt. Du willst aber wohl, jetzt sehe ich an deinem Gesicht darauf hinaus, das ist gar nicht das, worauf es dir ankommt, sondern damit ist noch was anderes verbunden.
Naja, der Fortschritt ist per Vergleich ja gesagt. Das Problem ist nur, der Fortschritt, der geht einher mit einer Errungenschaft moderner Staatlichkeit und ihrem Verkehr mit dem Denken und Meinen und den Interessen ihrer Untertanen. Das hat's ziemlich in sich. Die moderne Staatlichkeit, die auf Meinungsfreiheit erpicht ist und so stolz darauf ist, diese moderne Staatlichkeit, die trennt ganz gründlich Folgendes voneinander: das Meinen und Denken und die Auseinandersetzung der Leute, die in dieser Gesellschaft zusammenleben, von dem, um was es tatsächlich praktisch gültig und praktisch wichtig in dem Laden und seinem politischen Vorsteher überhaupt geht. Man kann sagen, wenn Meinungsfreiheit herrscht, wenn Pluralismus herrscht, wenn jeder geäußerte Gedanke gleichgültig ist, also gleich, neues Wort, gültig ist, dann ist jeder Gedanke aber auch gleichgültig, so gleich Bindestrich gültig. Wenn der Laden so organisiert ist, dann ist eines sonnenklar: diese Gesellschaft und ihr politischer Vorsteher sind todsicher nicht das Resultat einer vernünftigen Vereinbarung und todsicher nicht das Resultat von Interessen, die sich vereinbaren können, von vereinbaren Interessen.
Vereinbarbaren Interessen, muss
man sagen. Vereinbarbaren Interessen, genau.
Also im Gegensatz, du würdest sagen, diese Gesellschaft beruht eigentlich auf Gegensätze und nur über sowas wie Meinungsfreiheit, nämlich diese Art, wie wir sie angesprochen haben, diese folgenlose Meinungsfreiheit, diese Meinungsfreiheit, die so einen Disput zulässt, der dann eben gegensätzliche Meinungen einfach dastehen lässt, nur über diese Art von Meinungsfreiheit kann die Gesellschaft sozusagen diesen eigentlich fälligen Disput, diese fällige Auseinandersetzung über die Gegensätze ausschließen oder in Schach halten, wie sagt man so, eben aus dem entschärfen, muss man eigentlich sagen.
Ja, das ist jetzt eine leicht missverständliche Ausdrucksweise von dir. Natürlich ist das in Schach halten der Gegensätze in dieser Gesellschaft nicht oder jedenfalls nicht ausschließlich die Leistung einer Organisation des quasi des öffentlichen Überbaus, wo man meinen darf, sondern das ist schon in erster Linie eine Leistung der Gewalt, die diese Interessen in die Welt setzt, in Schach hält, betreut. Aber die beiden Sachen haben ja durchaus ihren Zusammenhang. Ich will das illustrieren an und anknüpfen an dem, was der Frank vorhin schon über diese hierzulande üblichen Dialoge zwischen den gesellschaftlichen Hauptklassen, hätte ich beinahe gesagt, darf man ja nicht sagen, zwischen den gesellschaftlichen Hauptkollektiven.
Du darfst es sagen, Heinz.
Ich bin heute ganz vornehm zurückhaltend und sag, der Dialog, der zwischen den beiden gesellschaftlichen Hauptkollektiven der freien Marktwirtschaft so zugange ist, also die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, so heißen die ja offiziell. Na bitte, also hat man bei Sabine Christiansen 100.000 Mal schon mitgekriegt und bei all den anderen einschlägigen Veranstaltungen. Wie geht das dazu? Naja, da sagen die Arbeitgeber, damit sie Arbeit geben können, müssen die anderen billiger werden, die Arbeitnehmer. Dann ist es eben im Unterschied zum Mittelalter nicht einfach so, dass damit der Dialog schon zu Ende ist, also gar nicht erst anhebt, sondern dann darf die Gewerkschaft darf was. Sie darf sogar streiken und auf der Ebene des öffentlichen Meinungsstreits, da darf sie mitreden. Und bei jedem ausgewogen besetzten Podium muss halt auch ein Gewerkschaftsheini mit dabei sein. Und was sagt der dann? Ja, der sagt, jetzt ist es aber, wird's uns aber allmählich zu bunt. Wir haben unglaublich viel Verzichte hingenommen und jetzt wären wir irgendwie auch mal wieder dran. Oder er sagt, man soll den Lohn nicht so einseitig als Kost auffassen, sondern der ist doch auch noch Kaufkraft und jeder Geschäftsmann, dem die Kaufkraft ausgeht, der muss sowas doch bedenken. Da kommt die andere Seite wieder und sagt, naja, das mag schon sein mit der Kaufkraft, aber wenn zum Beispiel der Arbeitgeber, der Staat selber ist und einfach kein Geld hat und die Kassen leer sind, dann müssen die Leutchen halt, obwohl sie nicht mehr können, noch 2 Stunden länger arbeiten. Und das mit der Kaufkraft, das mag schon sein, das nehmen wir ja gerne zur Kenntnis, dass auch die Gewerkschaft noch eine nützliche Funktion des Lohns für die Geschäftsleute weiß. Bloß, wir sind doch auch Exportweltmeister und wollen auch Exportweltmeister bleiben. Und also die Kaufkraft der ganzen Welt auf deutsche Geschäfte leiten. Und dafür kann doch der Lohn dann wieder gar nicht gering genug sein. Und so geht's hin und her und auf und nieder. Das ist schon bemerkenswert. Der Sache nach, man kann diesen Disput ja wirklich mal der Sache nach beurteilen. Also sich nicht gleich darüber freuen, dass da ausgewogenerweise Interessen sich öffentlich äußern dürfen, sondern das mal der Sache nach würdigen. Und der Sache nach ist es eine einzige, haben wir uns hier schon öfters darüber verbreitet, eine einzige Unvereinbarkeitserklärung der Marktwirtschaft mit dem Lebensunterhalt der meisten ihrer Mitglieder, nämlich der lohnabhängigen Leute. Hört halt drauf, was die euch immer sagen. Es ist nichts mit dem schönen Leben. Es ist nichts mit mehr Lebensunterhalt. Es ist nichts mit weniger Arbeit. Es ist nichts mit Sicherheit im Alter.
Heinz, jetzt hast du auf ein Interesse angesprochen, das es tatsächlich gibt. Oder auf 2 Interessen an einer Sache festgemacht am Lohn. Nämlich diese 2 gegensätzlichen Interessen. Ne? Lohn muss runter, sagt die Wirtschaft, sonst kein Gewinn und die ganz normalen, wir Lohnabhängigen, wir sagen natürlich, Lohn muss rauf, weil das ist mein Geld, davon muss ich leben. Jetzt kommen wir zu dem Meinungsstreit. Also, solange der, und da waren wir jetzt bei diesen Sachen, was hat es mit der Gewalt zu tun? Solange das nur ein Meinungsstreit ist, ja gut, da sagt der eine halt hoch und der andere runter. Dennoch wird ja darüber entschieden, aber eben, und jetzt, ich muss sagen, ob ich dich da richtig verstehe, nicht in einem Meinungsstreit, sondern es wird da anders drüber entschieden.
Ja, in dem Falle wird unmittelbar in Tarifverhandlungen entschieden und mittelbar durch eine staatliche Wirtschaftspolitik, eine staatliche Sozialpolitik, eine staatliche Finanzpolitik und so Zeug. Aber lustig ist halt, da will ich drauf aufmerksam machen, jawohl, es ist ein Unterschied zum Mittelalter. Ganz abgesehen davon, dass es im Mittelalter gar keine Kapitalisten und Lohnarbeiter gegeben hat. Es ist heutzutage ein Unterschied, auch die Zurückgesetzten, auch die Abhängigen, auch die am Arsch gepackten Figuren, deren Interesse an Lohnarbeit als Einkommensquelle ist zunächst mal anerkannt. Sie dürfen es haben, sie dürfen es äußern, sie dürfen es verfolgen, sie dürfen sich in Gewerkschaften zusammenschließen, um ihren Interessen nachzukommen. Und sie dürfen sich in den öffentlichen Meinungsstreit mit ihrem Zeug einmischen. Na gut, dann tobt der öffentliche Meinungsstreit und dann kann sich jeder da etwas aussuchen, was ihm bei diesem pluralen Hin und Her Gehample schmeckt oder nicht, was zu seinem Interesse irgendwie passt oder nicht, ne? Und dann ist der Übergang von ich bin mir sicher, meine Meinung, ich will ein anständiges Leben, gehört sich in eine gesellschaftliche Praxis umgesetzt. Und die heißt dann, ich streite mich mit meinem Interesse, mit dem Interesse der anderen Seite. Ich habe festgestellt, ich bin mir sicher darin, dass Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen unvereinbar sind. Und ich halte, im Falle, ich bin Arbeitnehmer, halte an meinem Interesse fest und streite das durch. Mach also einen Kampf dieser Interessen auf. Jeder weiß, da ist die Meinung, also erstens die Meinungsfreiheit zu Ende und man kommt leicht in den Geruch der Staatsfeindschaft und wird dann auch in der schönsten Demokratie dementsprechend behandelt. Ja, und auf der praktischen Ebene, der Übergang zum Klassenkampf, der wird ja gar nicht zugelassen. Naja, abgesehen davon, dass unsere heutigen Arbeitnehmervertreter ihn in dem Sinne gar nicht machen wollen. Die haben sich sehr an diese Angelegenheit angepasst. Die sind ihrer Demokratie sehr dankbar, dass sie sich darin äußern dürfen. Und die haben sich längst schon auf den Dampfer begeben. Wichtig ist, wie wir im öffentlichen Erscheinungsbild dastehen. Die haben sich längst schon Public Relations Abteilungen zugelegt, um im pluralistischen Meinungskampf gut auszusehen. Naja Gott, dass das den Interessen, die sie vertreten, absolut nicht gut bekommt, das kriegt man ja heute gerade wieder mit.
Ja, also vielen Dank, Heinz. Dann guck mal, sag mir nochmal, ob ich das richtig verstanden habe. Also der Meinungsstreit, zum Beispiel an so einer Sache wie Lohn, und du würdest sagen, das ist da bestehen gegensätzliche Interessen. Dieser Meinungsstreit, der geht deshalb und wird deshalb zugelassen, weil er so folgenlos ist, weil er als Meinungsstreit so folgenlos ist, weil da nämlich einfach nur Meinungen ausgetauscht werden, weil die wirklichen entscheidenden Verhältnisse, das sind die Machtverhältnisse hier in der Gesellschaft, und da denke ich, da wirst du mir recht geben, dass die abhängig Beschäftigten eben, die sozusagen, solange sie nicht für Interesse einstehen, praktisch einstehen, sind sie eben diejenigen, die dann, ja, wie sagt man, unterliegen. Also, solange die sich auf dem Meinungsfeld betätigen, ja, wird es folgenlos bleiben. Und du hast ja eben auch schon selbst gesagt, wenn man dann dieses Interesse, was man da jetzt einmal sich angeschaut hat, wenn man das umsetzen will, wenn man dafür einstehen will, wenn man das in die Tat umsetzen will, dann verlässt man sehr wohl ganz schnell den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Also ich will sagen, solange die Meinungen sich bloß weil sie erlaubt sind, zurücknehmen und die Interessen vor allen Dingen der Abhängigen sich ebenfalls zurücknehmen, da gilt eben das, was unabhängig von Meinungsäußerungen gilt. Nämlich das, was der Staat als Gewalt gültig gemacht hat. Dann gilt die Gewalt. Die Verhältnisse, die die Gewalt einrichtet. Und an die kommt die Meinung sowieso nie heran.
Nun gut, das ist ja eben gerade die Bedingung, die der Staat an die Meinungsfreiheit setzt. Gewalttätig, also machtvoll oder einfach nur in der Wirklichkeit umzusetzen, das darf so eine Meinung eben nicht sein. Ja, sie muss eben, das haben wir ja gesagt, gerade den anderen anerkennen und muss dessen Interesse erstmal überhaupt anerkennen. Sie darf sich eben dem nicht praktisch entgegensetzen, sondern sie darf das nur eben als Meinung tun. Frank, vielleicht nochmal zurück zum Ausgangspunkt. Also Kampf der Kulturen, der große Konflikt zwischen dem Westen. Jetzt kommt die Meinungsfreiheit gar nicht mehr so gut bei uns hier weg. bei dir hier weg. Und dennoch wird sie als der große Vorteil gehandelt, den wir gegenüber den islamisch geprägten Kulturen haben.
So steht sie da. Und das ist das, die allgemeine Richtlinie, sag ich jetzt mal, in diesem nachgelagerten Streit, der jetzt ausbrach anhand dieser dänischen Karikaturen. Der Punkt eben, ne, dass es heißt, wir hier haben doch sozusagen einen Höchstwert, der von denen da unten überhaupt nicht ordentlich respektiert wird, den die nicht anerkennen und der ihre Rückständigkeit beweist. Und dieser Wert ist Meinungsfreiheit. Und das scheidet unser ordentliches politisches System von denen da unten. Naja, da muss man mal auf der einen Seite sagen, irgendwie, da lachen ja auch die Hühner. Weil es ja nicht, soweit es mir bekannt ist, tatsächlich bisher irgendwie ein Unterscheidungskriterium der Staaten und ihres Verkehrs zueinander gewesen wäre, dass sogar konfliktträchtig ist, sage ich mal so, dass weltpolitische Konflikte darauf beschwören kann, wie solche Gemeinwesen verfasst sind, wie genau die politische Herrschaft da geht, wie sie den geistigen Zusammenschluss mit ihren Untertanen herstellt und wie sie es darin auch noch mit dem Stellenwert der Religion hält. Das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, da ging es auf der Welt zu, da gibt's Exportnationen und da gibt's Ölländer. Da gibt's Failed States und da gibt's, Entwicklungsländer, Schwellenländer, all sowas. Da gibt's strategische Partner und strategische Rivalen. Und so sortieren Staaten, in solchen Kategorien sortieren Staaten die ihren. Und die aktuelle Feindschaft, die dem Kulturkampf, dem Karikaturenstreit zugrunde liegt, die spielt sich eben genau in dieser Etage ab. Der Grund für den Konflikt mit den Ländern in diesem islamischen Raum, vom Nahen Osten über die Abteilung Asien und so, wie das gilt, liegt doch darin, dass spätestens seit den Anschlägen vom 11. September Amerika voran und in dessen Gefolge auch die anderen großen Mächte dieser Welt westlicher Provenienz gesagt haben, dort, diese Länder da, an denen haben wir tausend und ein Interesse der Einordnung, der Benutzung, da ist unser Öl daheim, da ist politische Ausrichtung zu leisten, und dass die ausgemacht wurden als, das ist der Sumpf von störerischen, die Weltmächte störenden Umtrieben, von Anti-Amerikanismus, der auch noch militant ist, der äußert sich von sozusagen sehr entschlossenen Radikalinskis, die sagen, aus unserer unterlegenen, ohnmächtigen Position können wir immer noch furchtbare Anschläge machen. Und festgemacht wird aber, werden die islamischen Staaten dort unten als, das ist der Sumpf, wo so ein Wille notwendig entsteht, der dann sich auch so radikalisieren kann. Also der Grund für diesen aktuellen Konflikt liegt in der Ausrufung eines Kriegs gegen den Terrorismus, der ganze Nationen als Hort dieses Terrors ausgemacht hat und deswegen sagt, mit aller Gewalt, mit aller politischen, ökonomischen und auch militärischen kriegsmäßigen Macht müssen wir dafür sorgen, dass diese Gesellschaften überhaupt nicht mehr so verfasst sein können, dass da nochmal ein anti-westlicher Wille rauskommt. Da gilt also Demokratisierung, da gilt Regime Change. Übersetzt jetzt auf die Ebene dieses Kulturkampfs, ist halt das Auffällige und der Hammer dran. Da ist einfach klar, da sind wir doch überhaupt keine streitende Partei mehr, sondern unser Höchstwert der Meinungsfreiheit, ne, des freiheitlichen Wesens dieser Ordnung hier, der ist überhaupt der Maßstab, der an die angelegt wird. Das heißt, es ist also jeder Parteigänger der Meinungsfreiheit, idealisiert diese Ordnung, indem er diesen Wert vor sich herträgt, zu der Sein, das ist die Sphäre seiner Freiheit, das ist die Heimat, und alle anderen, die sich daran messen lassen müssen, aber vor diesem Test versagen, sind die Feinde, da gibt's die, ne, das ist die Feindbildpflege. Und auf dieser Ebene, dass man diese Karikaturen für viel zu primitiv befinden kann, aber jetzt den Wert der Meinungsfreiheit gegen sie ins Feld führt, kriegen die halt jetzt nochmal ein Feindbild um die Ohren, das hat sich gewaschen. Und an dem raus wird jetzt sozusagen, also das wird als der Titel ins Feld geführt, so dass wir denen mal mit erzieherischer Gewalt unsere Freiheiten bringen müssen.
Vielen Dank, Frank. Vielen Dank, Heinz. Das wird schon so eine Art Schlusswort sein, weil wir sind schon wieder am Ende der ersten Stunde angelangt. Ich möchte mich bei euch fürs Zuhören bedanken, möchte noch für den folgenden Satz sagen, nämlich am nächsten Montag also das ist der 13. März um 19.30 Uhr, könnt ihr das Thema weiter diskutieren, nämlich im Gewerkschaftshaus in der Wilhelm-Leuchner-Straße 69. Wer sich für den Gegenstandpunkt interessiert, kann das auf dem Netz tun unter www.gegenstandpunkt.com und Teile dieser Sendung werden nachzuhören sein unter www.farberot.de. Und ansonsten möchte ich euch vielleicht diesen kleinen Tipp vom Heinz ans Herz legen. Wer also mehr will als nur meinen, der muss sich halt um die wirklichen Bedingungen kümmern und sich möglicherweise auch mal in eine Auseinandersetzung hereinbegeben, die das Feld des Meinens verlässt.